Okay, also die Frage ist, was ist eigentlich das Problem bei der Softwareentwicklung? Ja? Zum einen gibt es Kommunikationsprobleme. Wir verstehen nicht richtig, was das Problem ist, das wir als Entwickler lösen sollen. Wir reden nicht gescheit mit dem Fachbereich. Die sprechen in irgendwelchen komischen Worten. Wir benutzen ganz andere Worte in unserem Code. Wir kommen überhaupt nicht zusammen. Wir wissen überhaupt nicht, wie wir die Business-Logik in den Code reinbringen sollen. Und es gibt auch überhaupt gar nicht so etwas wie ein Modell oder irgendeine Art logische Beschreibung unseres Business-Problems überhaupt. Und auf der anderen Seite gibt es technische Probleme. Das häufigste Entwicklungspattern, das man so findet, ist Big Ball of Mud. Das heißt, alles wurstelt irgendwie bunt miteinander zusammen. Mike hat das eben schön beschrieben mit dem roten Kabel von oben nach unten. Es gibt keine Architektur, die man wirklich erkennen könnte. Und alles dauert sehr lange, auch wenn man sagt, ah ja, das kann doch eigentlich gar nicht so schwer sein, dauert trotzdem lange. Und alles ist so miteinander vermanscht, insbesondere auch die Domänenlogik und auch die Technik. Hängt alles wunderschön zusammen. Und man kann auch im Code nicht erkennen, wie etwas getan wird. Man sieht, dass etwas getan wird. Ja, da wird dieser Wert in die Variable gesteckt und dann wird irgendeine If-Abfrage gemacht, dann wird noch irgendwas zugewiesen. Aber was da eigentlich genau passiert, warum das so ist und so, das ist einem oft nicht ersichtlich. Wie kann man diese Komplexität in den Griff bekommen? Ja, wir müssen was lernen. Alle, die am Projekt beteiligt sind. Wir, auch die Entwickler, brauchen ein tiefes Verständnis der Fachlichkeit. Wir müssen eine gemeinsame Sprache finden mit dem Fachbereich, damit wir eben immer wissen, gegenseitig, wovon wir reden und uns nicht irgendwie in Missverständnissen verheddern können. Wir müssen verstehen, warum die Business-Prozesse so sind, wie sie sind, damit wir sie möglichst gut umsetzen können als Entwickler. Und wir müssen uns auf die Kernfunktionalität fokussieren und die herausarbeiten, damit wir dort eben den größtmöglichen Wert schaffen können in unserer Software. Des Weiteren müssen wir modularisieren, das heißt die Domäne in kleinere Teilbereiche zerlegen, weil wir dadurch die Komplexität senken pro Modul, wenn wir die unabhängig voneinander implementieren. Und wir brauchen für jeden dieser Teilbereiche dann ein Modell, was eben eine tragfähige, abstrakt verstehbare, nicht abstrakt, sondern ohne den Code anzuschauen, verstehbare Beschreibung des Problems ist und der Architektur auch. Und wir müssen jedes Modell in seinen Kontext einbetten. Das heißt, wie hängt das mit dem ganzen Großen zusammen? Und zu guter Letzt brauchen wir auch noch eine saubere Implementierung des Ganzen. Das heißt, wir wollen uns auf die Fachlichkeit fokussieren. Wir wollen mit vernünftigen Programmierparadigmen arbeiten. Das kann OO sein, das muss aber nicht OO sein. Funktional funktioniert ganz genauso gut, behaupte ich. Mike ist da ein bisschen zögerlicher, wie ich inzwischen gehört habe, aber ich denke, das funktioniert auch mit Funktional und man kann auch andere Sprachen natürlich einsetzen. Es geht nur darum, dass man die Sprache eben, dass man das Paradigma beherrscht und sich in dem Paradigma entsprechend ausdrückt. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann sind wir bei Domain-Driven Design angelangt.
Genau. Und wir haben uns irgendwie nochmal das Thema Domain-Driven Design zu Gemüte geführt und sind da über ein Kapitel gestolpert. Das ist Kapitel 10 in dem ursprünglichen blauen Buch. Das nennt sich Subtle Design. Und das hat irgendwie unsere Aufmerksamkeit erregt. Und das haben wir uns mal angeguckt. Also das blaue Buch von Eric Evans aus dem Jahr 2003, das heißt über 20 Jahre alt. Das muss ja nichts Schlechtes heißen. Genau, dieses Kapitel hat noch einige Unterkapitel und ausgewählte daraus wollen wir uns heute an einem Beispiel anschauen. Es geht los mit Intention Revealing Interfaces. Also wenn wir irgendwie Module oder Komponenten bauen, dann brauchen die irgendwie Interfaces, damit wir die benutzen können. Und es wäre schön, wenn wir am Interface erkennen, was die Dinge tun. Side-Effect-Free Functions. Es wäre schön, wenn diese Komponenten die Dinge tun, die wir erwarten, dass sie tun, aber auch nicht mehr. Assertions, es wäre schön, wenn die Komponenten die Dinge richtig tun, wenn ich mir sicher sein kann, dass das funktioniert. Conceptual Contours, ich übersetze das jetzt mal ein bisschen flapsig mit, es wäre schön, wenn es was mit unserer Fachlichkeit zu tun hat. Gehen wir nachher nochmal genauer drauf ein. Standalone Classes, da geht es so ein bisschen um Separierung und Einführung von Grenzen gehen wir heute nicht im Detail ein. Und abschließend Closure of Operations, das ist so die Stelle im blauen Buch, wo funktionale Programmierung und algebraische Datenstrukturen mal ganz kurz um die Ecke gucken, aber es ist dann auch ganz schnell wieder weg. Genau, all diese, diese Unterkapitel oder diese, wie soll ich sagen, diese Vorgehensweisen, die Eric Evans uns vorschlägt, die sind nicht 100% trennscharf. Das werden wir auch im Laufe des Vortrags merken. Das heißt, wir refactoren nach und nach und es wird Situationen geben, wo ihr denkt, oh, da könnte man ja noch und vielleicht passiert das auch noch später. Wie man das genau zuteilt, wie gesagt, da muss man immer ein bisschen überlegen, wie passt das denn zusammen. Wir haben mal versucht, die so ein bisschen ins in Zusammenhang zu setzen und jetzt gleich vorweg die Enttäuschung, wir gucken uns nicht alle an, sondern wir wollen uns auf, oh, die Farbe ist aber sehr dezent.
Ich kann sie gerade mal highlighten.
Genau, wir wollen uns auf Intention-Revealing Interfaces konzentrieren, auf Side-Effect-Free Functions und wie versprochen Conceptual Contours. Und damit gebe ich direkt an dich zurück, damit wir auch alle drei schaffen.
Okay, dann schauen wir mal. No pressure, ich weiß. So, wir haben natürlich auch eine Domäne mitgebracht, weil wir ja über etwas Konkretes reden wollen. Unsere Domäne ist ein Hotel. Es kann so eins sein wie hier, es kann auch so eins sein mit so Palmen und einem Pool. Was wir in dem Hotel machen können, ist, der Gast kann anfragen, gibt es einen Raum zu dem Termin, wo ich gerne dort übernachten möchte. Er kann einen Raum buchen und er kann auch bezahlen. Das Hotel wiederum kann den Gast einchecken, kann den Gast auschecken, kann prüfen, ob der Gast auch genug bezahlt hat und kann ihm auch eine Rechnung erstellen. Wir haben uns dann mal hingesetzt und haben initial eine solche Codebase erzeugt und wir haben uns ganz doll bemüht, eine Codebase nicht so zu schreiben, wie wir das gerne tun würden, sondern wie wir das sehr oft bei unseren Kunden vorfinden. Und das sah dann ungefähr so aus. Ja, wir haben also hier, einen Service mit einem Repository, wir haben noch einen Service mit einem Repository, wir haben ein paar fachliche Klassen rundherum, aber im Großen und Ganzen ist das ein sehr sogenanntes anämisches Modell, wie Eric Evans das bezeichnet, ein blutleeres Modell. Die Logik steckt in den Services, aber diese man denkt, es wären Objekte, aber eigentlich sind es nur Datencontainer, das, was hier so außenrum ist. Ja? Und dann haben wir das Ganze dem Mike gezeigt und der Mike hat gesagt, ja, seid ihr bekloppt, warum habt ihr das denn so geschrieben? Könnt ihr das nicht gleich vernünftig machen? Okay, und dann haben wir uns gedacht, ja, eigentlich haben wir es ja so geschrieben, wie wir das so jeden Tag sehen. Und wir haben uns dann wirklich mal ernsthaft hingesetzt und gesagt, ja, warum sieht denn der Code eigentlich so aus bei unseren Kunden? Und wir haben uns ein bisschen über die historischen Wurzeln Gedanken gemacht. Ja. Ganz früher mal und bestimmt auch heute immer noch in vielen Unternehmen, wir reden ja hier über Enterprise-Software. Ja. Und Enterprise bedeutet ja groß und starr. Ja. Das heißt, so schnell sind die wahrscheinlich davon auch noch nicht weggekommen. Ja. Es gibt viel Geschäftslogik in der Datenbank, ja, Stored Procedures. Oder wie ich dann gelernt habe, man kann auch direkt Java-Code in die Datenbank schreiben, wusste ich auch nicht. Es gibt ja immer noch Wunder. Enterprise Java Beans war damals und ist immer noch ein sehr heißes Thema. Und daher kommen diese ganzen Beans und diese ganzen Services auch viel, diese Schichtenarchitektur, die dadurch hervorgerufen wird. Auch SOA war ja lange Zeit ein großes Thema, ist sicherlich auch immer noch hier und da zu finden. Und auch darüber, das haben wir versucht, so ein bisschen nachzufühlen durch diese Services, die halt sehr, sehr viel unserer Logik enthalten. Was sind denn davon die Auswirkungen überhaupt, wenn man Code so schreibt? Einerseits halt so ein anämisches Datenmodell, weil eben in den Entitäten wirklich nur die Daten enthalten sind und die Logik eben in diesen Services zusammen zentralisiert wurde. Wir finden sehr stark eine technische Sicht auf die Codebases. Wenn man sich die IDE-Spezifikation anschaut, dann ist da nur über Technik geredet. Ja? Es kommt überhaupt die Domäne gar nicht vor. Und das hat sich so eingeprägt. Ja? Man findet auch ganz oft, dass man so verzeichnisweise quasi nach Sorten sortiert. Ja? Ich sage immer wie so eine Besteckschublade. Ja? Ich habe ein Package und da sind nur Exceptions drin. Ja, und ein Package, da sind nur Services drin. Und dass man dann, wenn man was ändert, dann geht man einmal so quer durch die Codebase, ja, und ändert überall was. Und das ist natürlich total verrückt. Ja, und natürlich auch, man hat ein sehr stark CRUD-zentriertes Denken, das heißt Datenbank auf, Daten rein, Datenbank zu, Daten wieder raus, irgendwann mal, ja, und das prägt einen halt auch sehr. Und warum ist das heute immer noch so? Naja, man hat sich halt so dran gewöhnt. Und ne, ich habe ja schon gesagt, Enterprise, ja, Konzern, sagt man ja auf Deutsch. Das ist halt ja so der Inbegriff von, da bewegt sich nichts. Und die Leute bleiben dann halt in diesen Strukturen vielleicht auch so ein bisschen verhaftet. Ja. CRUD ist ziemlich einfach geschrieben, aber guckt nicht auf die Fachlichkeit, sondern wirklich nur auf die Daten. Und dadurch ja, verliert man einfach dieses fachliche Denken. Und Objektorientierung, da braucht man gar nicht von anzufangen. Wir haben sehr viel Technik und eben reine Datencontainer. Und wenn wir uns jetzt die Domainmodellierung nochmal vor dem Hintergrund vor Augen führen und sagen, okay, wir wollen mal schauen, was bleibt denn wirklich von der Domäne übrig, wenn wir diese Services ausblenden. Wie gesagt, ein paar wenige Klassen. Und so richtig, dass das ein Hotel ist, naja, man könnte es vielleicht raten, aber es könnten auch ziemlich viele andere Dinge sein, glaube ich. Und damit steigen wir ein in unsere erste Runde Verbesserungen.
Genau. Also ich kann auch zugeben, ich habe solche Software auch schon gebaut. Ne? Also ich habe das so gelernt und das hat tatsächlich meistens funktioniert, weil ich das, glaube ich, gewissenhaft gemacht habe. Aber ich habe dann auch festgestellt, wenn man mal über den Tellerrand hinausschaut, das, was Mike ja heute auch so ein bisschen in seinem Vortrag vielleicht betont hat, sich vielleicht mal aus anderen Bubbles ein paar Dinge anzuschauen, dann merkt man vielleicht auch, dass das nicht so der richtige Weg ist langfristig. Genau, also Intention Revealing Interfaces. Wir haben ja vorhin gesagt, wir nutzen Modularisierung, um irgendwie die Komplexität unserer Anwendung in den Griff zu kriegen. Das heißt, wir haben verschiedene Komponenten, die haben Interfaces. Und wenn ich die benutzen will, dann brauche ich irgendwie eine Schnittstelle, damit ich mit der Komponente interagieren kann. Und Eric Evans sagt dazu, wenn ein Entwickler die Implementierung einer Komponente berücksichtigen muss, um sie verwenden zu können, geht der Wert der Kapselung verloren. Na, also ich muss plötzlich das, was in dieser Komponente steckt, mit im Kopf haben und muss wissen, was da passiert. Und wo wir eigentlich hin wollen, ist, dass wir sehen können, was diese Komponente beabsichtigt zu tun, aber wie sie das tut, sollte uns eigentlich egal sein. Und das kennt bestimmt auch jeder, also so Code, den man vor einem halben, vor einem, vor zwei Jahren geschrieben hat und guckt den plötzlich an und fragt sich, was will mir diese Schnittstelle dann eigentlich sagen? Und dann guckt man mal rein und macht einen Blame und dann steht da plötzlich der eigene Name und man denkt sich, ach, naja, egal. Wir haben unser Beispiel von unserem Hotelservice, der sieht aktuell so aus. Die Frage ist jetzt, können wir daran erkennen, was da eigentlich die Fachlichkeit ist? Also wir können irgendwie einen Raum anfragen und geben da so zwei Local Dates rein. Ja, wahrscheinlich irgendwie Start- und Ende-Datum, aber wer weiß das schon genau. Wir können einen Raum buchen, da müssen wir plötzlich noch einen String angeben. Wir können einchecken und kriegen eine Liste von Strings zurück. Das ist ja sehr spannend. Egal. Wir können auch irgendwie bezahlen. Wir wollen ja irgendwie nicht den schnellen Abgang wählen. Auch da können wir irgendwie ein Amount bezahlen. Da müssen wir einen String und Double angeben. Also so richtig verständlich, was da passiert, ist es nicht. Und glücklicherweise gibt uns Eric Evans dann fast eine Art Kochrezept an die Hand, wie wir das vielleicht ein Stück weit verbessern können. Und er sagt halt, wir haben halt mehr als nur den Methodennamen. Ne? Wir können explizit domänenspezifische Typen nutzen, als Rückgabetyp und als Typen der Parameter, sodass mit dem Methodennamen zusammen ein Intention Revealing Interface entsteht. Im Idealfall sind die Namen von unseren Parametern dann, haben die noch irgendwie was mit der Ubiquitous Language, also der vereinbarten Sprache, die wir mit dem Fachbereich vielleicht vereinbart haben, wie wir Dinge benennen wollen, zu tun, sodass die sich darin auch wiederfinden. Und für diejenigen, die heute bei Marco und Ferdi im Workshop waren, könnte ein Tipp sein, dass man vielleicht seine eigenen Schnittstellen dadurch testet, indem man zuerst den Test schreibt und sich die Schnittstelle überlegt und dann erst implementiert. Das ist auch irgendwie, auch das ist nichts Neues. Ne? Also Martin Fowler hat ja 1999 über die Primitive Obsession geschrieben. Oder in Objects Calisthenics findet sich auch Punkt 3, Wrap all Primitives in Strings, in entsprechende Domänenobjekte. Und wenn wir das jetzt auf unseren Hotel-Service anwenden, vorher sah der so aus, hinterher sieht er so aus. Und plötzlich wird das, glaube ich, eine ganze Ecke verständlicher. Vielleicht juckt es jetzt dem einen oder anderen in den Fingern und naja, Arrival Date und Departure Date will ich da eigentlich zwischen unterscheiden. Ja, da kann man irgendwie abstrahieren. Wir reden jetzt über Verständlichkeit des Interfaces und deswegen wäre das ein möglicher Vorschlag. Fun Fact, das habe ich dann tatsächlich auch ChatGPT zur Implementierung gegeben. Das Modell, was er dabei ausgespuckt hat, zeigen wir nachher noch. Aber zumindest die Fachlichkeit war richtig umgesetzt. Das kann ich schon mal verraten. Und der Payment Service, der sah vorher so aus und sieht jetzt hinterher so aus. Okay, dieser String ist offensichtlich irgendwie der Name von dem Gast. In unserem Hotel haben die Gäste irgendwie eindeutige Namen. Genau. Jetzt sieht unser Modell plötzlich so aus und ich glaube, jetzt kann man schon ein bisschen besser erkennen, dass es um Hotel geht und was da passiert.
Ja, der nächste Verbesserungsschritt, den wir uns vorgenommen haben und aus dieser Liste rausgepickt haben, ist Side-Effect-Free Functions. Ja, auf einer Konferenz, wo viel über funktionale Programmierung geredet wird, klingt das natürlich ein bisschen lame, jetzt über Side-Effect-Free Functions zu reden. Was kann sie da schon Neues erzählen? Die interessante Variante ist, dass wenn man dieses Kapitel liest, also da steht wirklich die Überschrift Side-Effect-Free-Functions und darunter erklärt Eric Evans dann erstmal CQS, Command-Query-Separation. Und dann schaut man sich das an und ich habe jetzt mal das von Wikipedia genommen und nicht aus dem Originalbuch, einfach um zu zeigen, andere kennen das auch. Ja, es ist nicht nur so ein Eric Evans-Ding. CQS besagt, eine Methode ist entweder eine Abfrage oder ein Kommando. Eine Abfrage muss Daten zurückliefern und darf keine Seiteneffekte aufweisen, während ein Kommando beobachtbare Nebeneffekte aufweist und keine Daten zurückliefert. Das Ganze kannte auch schon Bertrand Meillet. 1988 hat er da auch darüber geschrieben, perform all queries and calculations in methods that cause no observable side effects. Da gehe ich ja voll mit. Und dann, also in einem Kapitel, was side-effect-free functions heißt, meine ich. Und das nächste ist dann auch, ensure that the methods that cause changes do not return domain data and are kept as simple as possible. Also hier haben wir cause changes, ja. Side-effect-free, I don't know. Wirklich? Gut, aber überlegen wir uns mal, was bedeutet Seiteneffekt wirklich? Seiteneffekt bedeutet jeden beobachtbaren Effekt, abgesehen vom Lesen der Argumentwerte und vom Zurückgeben eines Wertes. Okay, also jetzt sind wir wieder da, was wir eigentlich so erwarten würden, denke ich. Gibt es natürlich einen Haufen Beispiele. Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht sehr viele Worte drüber zu verlieren. Und auch der Nutzen davon, nämlich, dass ich einfach leichter nachdenken kann über das, was ich da programmiert habe. Und dass ich natürlich auch es den Tools einfacher mache. Ja, vom Debugger über Testen über bis hin zu formaler Verifikation wird natürlich alles einfacher, wenn ich nicht irgendwie ständig mit Seiteneffekten rumhampeln muss. Wir haben uns mal unseren legacy-mäßig geschriebenen Code hier vorgenommen. Und da haben wir natürlich als einen Seiteneffekt hier auch Exceptions drin, hier unten. Und die Sache ist, ja, die wollen wir natürlich raushaben. Wir waren mit diesem Vortrag letzten Monat auf der OOP-Konferenz und da haben alle gesagt, was, wie, ihr wollt Exceptions rausmachen? Nein, das macht man doch so und das ist doch objektorientiert und das gehört doch so. Naja, haben wir gedacht, dann schauen wir mal in die Literatur und stellt sich raus, Rebecca Wolfs-Brock und Alan McKean haben in 2002 in dem Buch Object Design schon geschrieben, it is up to you to decide what to do when an exception condition is encountered. Many object-oriented programming languages define mechanisms for programmers to declare exceptions and error conditions, signal their occurrence, and to write and associate exception handling code that executes when signaled. Soweit, so gut. Die Stimme der Programmierer oder der Zuhörer auf der OOP-Konferenz. Aber dann geht's weiter, der nächste Satz. Alternatively, you could design an object to detect an exception condition and instead of raising an exception, it could return a result indicating that an exception occurred. 2002. Und das war ja nicht in dem Jahr erfunden. Das haben die ja schon so 10 Jahre lang ungefähr gepredigt. Ja? Also es ist nicht irgendwie so ein neumodischer Quatsch, dass wir jetzt sagen, ach, wir machen mal maybe Monat oder Eiser Monat oder sowas. Ja? Nein, nein, die haben das auch schon gewusst. Ja? Als in einem Buch, was Object Design heißt. Okay, anyways, wir haben das dann hier mal eingebaut. Und hier geben wir also jetzt mal die Room Number zurück oder eben einen Error und haben jetzt hier ein wunderschönes Either. Okay, jetzt sind wir schon mal einen Schritt näher an Seiteneffektfreiheit. Bedauerlicherweise haben wir hier immer noch einen Seiteneffekt, weil wir nämlich hier diesen Raum mal so fix wegpersistieren. Das wollen wir also auch loswerden. Was machen wir da? Wir geben nicht die Raumnummer zurück, sondern wir geben den ganzen Raum zurück, damit er dann außerhalb meiner Domäne in meinem Application Layer persistiert werden kann. Bedauerlicherweise haben wir jetzt immer noch dieses schöne Get-Add-Pattern, was man auch sehr oft in solchen Java-Applikationen sieht. Ja, ich habe eine Collection innen drin, die expose ich mal fix und dann kann jemand anders da von außen da mitmachen, was er will. Das ist natürlich auch ein Seiteneffekt und den habe ich dann hier, haben wir hier auch nochmal weggemacht, indem wir diesem Raum eben eine Buchung geben und sagen, füg die doch mal bitte dazu. Und was der Raum dann natürlich macht, ist, er erzeugt einen neuen Raum, den er zurückgibt, den man dann hier persistieren kann. Zur Rechtfertigung der Programmierer, die das ursprüngliche oftmals schreiben, muss man sagen, Java macht es einem nicht einfach, das zu tun. Es gibt nämlich man kann zwar so Array-Lists erzeugen, aber wenn man darauf Add aufruft, kriegt man einen Boolean zurück, es hat geklappt. Danke fürs Gespräch. Ja, das heißt, ich kann hier nicht das einfach inline, sondern ich muss es in 3 Zeilen hinschreiben. Und ich habe wirklich gesucht, ob es vielleicht irgendwelche Ersatzbibliotheken gibt. Alle folgen natürlich diesem Interface, weil sie wollen, dass sie auch quasi als Liste benutzt werden kann, Guava oder was es da alles gibt. Man kommt nicht raus aus der Nummer in Java. Es ist ganz schrecklich.
List.builder.
Was?
ImmutableList.builder.
Ach echt? Das gibt's?
Ja.
Ah, okay.
Genau das war mit Fluent Interface.
Ah, das habe ich nicht gefunden. Ah, cool.
Build, dann kriegst du so
dann kriegt man eine normale Liste aus. Ah, vielen Dank. Okay, gut. So. Und wenn man jetzt ein Stück zurücktritt, dann kann man sich auch nochmal auf seine Fachlichkeit besinnen, da wo wir ja eingangs auch eingestiegen sind. Wir müssen uns mehr um die Fachlichkeit kümmern. Wenn man sich das jetzt hier anschaut, Book Room mit einem Arrival Date, einem Departure Date und einem Guest Name. Und was man als erstes macht, ist, man erzeugt daraus ein Booking. Da kann man sich natürlich auch fragen, will man das wirklich so haben oder will man nicht vielleicht dann doch direkt ein Booking übergeben? Das ist jetzt eine Diskussionssache, wobei, wenn man an der Stelle angekommen ist, muss ich sagen, das hier ist noch kein Booking eigentlich, ja, sondern das ist erst vielleicht ein Booking Request. Ja, und dann fangen wir an, sauber unsere Fachlichkeit auseinander zu dividieren und uns genau Gedanken zu machen, was für einen Typ habe ich eigentlich an welcher Stelle. Genau. Und um das Ganze einmal nochmal in voller Pracht und Schönheit zu zeigen, sieht es dann insgesamt so aus. Gut, und damit kommen wir zum nächsten.
Genau, Conceptual Contours. Genau, wir schauen uns den Tatort mal genauer an. Conceptual Contours, das ist ein Kapitel, das habe ich zigmal gelesen. Ich habe jedes Mal wieder was Neues entdeckt und das ist, also die Sachen, die wir bisher gesehen haben, die waren irgendwie relativ klar. Ich habe vorhin mal Kochrezept gesagt, das kriegt man da irgendwie raus. Das haben wir hier nicht. Und dementsprechend schwer habe ich mich am Anfang getan, das irgendwie zusammenzufassen und ich versuche das jetzt mal. Also es ist so ein bisschen wie, kennt ihr diese Eimer und dann gibt's dieses GIF oder so, wo so ein Kind da sitzt und einfach alle Formen durch, ich glaube, den Kreis oder den quadratischen, durch die quadratische Öffnung schmeißt, weil es passt halt einfach. Ne? Und wenn wir das jetzt auf unser Domänenmodell übertragen, dann ist das irgendwie ein sehr, sehr flexibles Modell, weil ich kann alles mit dem machen. Aber meine Fachlichkeit habe ich da nicht wirklich drin abgebildet, weil ich kann ja damit alles machen. Also keinerlei Constraints, keiner der Validierungen irgendwie implementiert. Und Eric Evans will uns mit diesem Kapitel halt in die Richtung stupsen, dass wir da ein bisschen besser aufpassen. Gehen wir also zurück zu unserem Hotelbeispiel und also das ist jetzt, in dem Kapitel kommen ein paar KI-generierte Bilder, damit wir auch KI drin haben und nicht nur über 20 Jahre altes Zeug. So stellt sich Midjourney ein Hotel vor und jetzt wollen wir unsere Software bauen. Das heißt, die Frage ist, wie kommen wir jetzt eigentlich zum Modell? Und wir könnten ja erstmal, also Eric Evans spricht von Konturen, dann malen wir doch mal die Konturen nach. Und dann ziehen wir irgendwie das Hotel darunter weg und dann haben wir ein erstes Modell von unserem Hotel. Also Richtung Software wird es dann doch noch ein bisschen komplizierter und plötzlich stellen sich so Fragen, was ist eigentlich Teil dieses Modells und was ist nicht Teil dieses Modells und welche Granularität hat eigentlich unser Modell? Wie können wir das in unsere Software übersetzen? Granularität von Modellen haben wir heute, irgendwo habe ich das heute auch schon gehört. Wir können jetzt irgendwie sagen, okay, wir haben hier ein großes Modell und dann habe ich irgendwie so Dinge, die wir mit dem Modell tun können, also so eine Bezahlung, eine Rechnungsstellung, Buchung eines Raums, das ist wieder genau das, was unser Legacy-Code auch konnte. Und dann passiert genau das, was wir hier auch sehen, plötzlich fangen die an zu überlappen. Ne? Das war wieder das rote Kabel. Über das wir vorhin Mike hatte über das rote Kabel erzählt. Okay, das ist vielleicht nicht ganz die richtige Granularität, die wir uns vorstellen. Okay, dann kann ich sagen, dann hacke ich die Sachen halt klein und habe hier so lauter kleine Komponenten und Module und dann bilden sich vielleicht meine Fachlichkeiten so ab. Das ist am Ende vielleicht auch nicht ganz der richtige Weg, weil jetzt muss ich plötzlich ganz viele Dinge verstehen, um zum Beispiel die Buchung eines Raums auszuführen. Ja? Was wir eigentlich wollen, ist irgendwie sowas. Ne? Also, dass irgendwie die Modelle perfekt dazu passen. Und die traurige Wahrheit ist, da so ad hoc hinzukommen in der ersten Iteration ist gar nicht so einfach. Da gehe ich einfach mal drüber. Und dann kommt es natürlich noch dazu, ich habe immer bisher so Komponenten oder Module gesagt. Auf welcher Granularitätsebene von technischen Artefakten sind wir denn jetzt? Ne? Also wir haben irgendwie Methoden, Klassen, Module, Services, Plattformen und auf jeder dieser Ebenen muss ich mich irgendwie entscheiden, wie strukturiere ich das denn jetzt? Okay, hilft uns noch nicht so richtig weiter. Auch nochmal fachlich überlegt, ne? Also zu grob modelliert könnte sein, ich habe eine Klasse Hotel. Viel Spaß damit, die wird wahrscheinlich relativ lang. Das andere Extrem könnte irgendwie sein, ich habe mein Hotel und dann habe ich halt meinen Raum und jeder Raum hat einen Wasserhahn und da kann ich irgendwie eingeben, dass der Wasserhahn tropft, damit der Hausmeister das Problem beheben kann. Ist vielleicht ein valider Anwendungsfall, aber vielleicht auch ein ziemlich komplexes Modell am Ende. Was machen wir denn nun? Also es gibt kein Patentrezept, aber, und jetzt kommen wir eigentlich zum Kern von diesem Kapitel, und ich glaube mittlerweile auch, dass es ein wesentlicher Kern von Eric Evans' Überlegungen zu Domain-Driven Design ist. Er sagt, jede Fachdomäne enthält logisch konsistente Aspekte. Wenn das nicht so wäre, dann gäbe es kein Businessmodell, was dieser Fachlichkeit entspricht. Okay, und wenn wir diese grundlegenden fachlichen Bereiche finden und in unser Modell aufnehmen, dann erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch mit anderen Bereichen übereinstimmen, die wir vielleicht erst später entdecken. Ein ganz natürlicher Vorgang, dass wir neue Features im Laufe der Entwicklung einer Software entdecken. Und je näher wir am Kern unserer Fachdomäne sind, umso besser wird unser Modell damit umgehen können. Und jetzt kommt, die bittere Wahrheit, wenn wir feststellen, dass eine neue Anforderung mit unserem aktuellen Modell nicht so einfach umzusetzen ist oder nicht dazu passt, dann sollten wir uns überlegen, was ist denn da jetzt der Mismatch und ein Refactoring anstreben. Die These ist, wiederholtes Refactoring immer dann, wenn ich mich wieder meiner Fachdomäne näher annähere, das führt zu dieser Suppleness, zu dieser Geschmeidigkeit meines Modells, sodass ich hoffentlich in der Zukunft auch weitere Use Cases leichter umsetzen kann. Genau, die konzeptionellen Konturen des Modells nähern sich den Konturen der realen Fachdomäne an. Das ist das, was wir erreichen wollen. Und ein Zitat von Eric Evans, was ich total gerne mag, weil was statt dieses Refactorings, über das wir hier sprechen, ganz häufig gemacht wird, ist halt, es wird irgendwas Technisches draufgeschmissen. Wir machen irgendeinen technischen Winkelzug, um das irgendwie da reinzupressen in unser Modell. Und er sagt, zügle dein technisches Denken und frage dich, ob die Änderungen zu deiner Sicht auf die Fachdomäne passen. Ich glaube, wenn man das beherzigt, dann kann man schon eine ganze Menge gewinnen. Genau, wir gehen mal zurück zu unserem ersten Modell. Das war das, wie wir es vorhin in den Services implementiert haben oder was unter den Services lag. Der Raum kannte hier die Buchungen. Das mag jetzt nach einem relativ naiven Modell klingen. Wir haben das gleiche Beispiel auch schon in Workshops gemacht und guess what, zumindest in der OO-Community haben wir mehr als einmal erlebt, dass genau dieses Modell als erstes vorgeschlagen wurde. Wir sind jetzt mal hingegangen, da hat Mike vorhin auch drüber gesprochen und hat gesagt, ja, die OO-Leute, die versuchen immer die Dinge an sich abzubilden. Das treibe ich jetzt mal auf die Spitze und sage mit Journey, okay, was bedeutet denn jetzt das, wenn das die Realität ist? Ja, dann haben wir da so einen Raum und da ist irgendwie ein Aktenschrank drin und da liegen die ganzen Buchungen drin. Ja?
Habt ihr das in eurem Hotelzimmer gefunden?
So, also ist auch ganz spannend, wenn ich einen Raum anfragen will, ne, dann stelle ich mir halt vor, wie die Hotelbediensteten durch die Räume rennen und gucken, wo noch was frei ist. Okay, naja, dann probieren wir mal Modell 2 aus. Das ist das, was ChatGPT übrigens ausgespuckt hat. Wie gesagt, Fachlichkeit hat funktioniert. Das war das Modell, mit dem ChatGPT um die Ecke gekommen ist. Das dreht im Wesentlichen die Beziehung um. Jetzt kennen die Buchungen plötzlich die Räume. Okay. Auch das, da musste ich Midjourney ganz schön zu zwingen, bis wir da ein Bild gefunden haben, was diesem Modell entspricht. Ne, wir haben hier die Buchung und da hängt mein Raum dran und dann gehe ich halt mit meiner Buchung, wo der Raum dran hängt, irgendwo hin und lass mir da meinen Container hinstellen und dann kann ich da drin übernachten. Ja, muss die Buchung jetzt den kompletten Raum mit all seinen Eigenschaften kennen? Weiß ich nicht so genau. Okay, probieren wir nochmal ein drittes Modell. Auch, glaube ich, eine relativ natürliche Idee, wenn ich probiert habe, die eine Richtung ist nicht das, was ich will, die andere Richtung ist nicht, was ich will, ja, dann packe ich was dazwischen. Bookings for Rooms haben wir das jetzt hier getauft, ne? Und da habe ich halt irgendwie eine Raumnummer und die Liste der Buchungen drin. Okay, ja, wie gut ist denn jetzt dieses Modell? Und überhaupt, Bookings for Rooms haben wir nicht gesagt, wir wollen irgendwie eine fachlich vereinbarte Sprache mit unseren Domänenexperten sprechen. Wenn ich denen was von Bookings for Rooms erzähle, weiß ich nicht, was die dazu sagen. Naja gut, machen wir mal den Realitätscheck. Immerhin, ne? Also jetzt haben wir hier so an der Rezeption Ordner, wo die Raumnummern draufstehen und da kann ich reingucken und kann mir anschauen, wie die Buchungen aussehen. Aber auch da muss ich noch alle Ordner einzeln aus dem Regal nehmen und nachgucken, ist da noch was frei. Ist überspitzt dargestellt, aber vielleicht mal eine ganz nette Überlegung. Dann gucken wir doch mal, wie gut sind denn jetzt die Modelle? Und das ist auch was, wir haben hier die drei Modelle und dann haben wir uns angeguckt, diese vier Use Cases. Das ist ein hochwissenschaftlicher Prozess, bestehend aus unserem Bauchgefühl. Wie schwer war es denn jetzt, das zu implementieren? Und da passiert was ganz typisch ist aus meiner Erfahrung. Es gibt halt Modelle, die bestimmte Use Cases sehr gut abbilden, die sehr gut dazu passen. Und andere, da passen halt genau andere Use Cases gut zum Modell. Und so richtig gewonnen habe ich mit all dem bisher noch nichts. Und dann hat Eric Evans ja gesagt, das Spannende ist eigentlich, wenn neue, unbekannte Use Cases dazukommen. Also was haben wir denn jetzt zum Beispiel, wenn ein Gast ein Stammzimmer hat und immer sein Stammzimmer buchen möchte? Oder wenn es sowas wie Betriebsferien gibt in dem Hotel? Wie gehe ich damit um, wenn ich verschiedene Raumausstattungen habe? Ne? Also wir haben nicht nur eindeutige Nachnamen bei unseren Gästen, sondern wir haben auch exakt gleiche Räume. Oder vielleicht will ich sogar ein zweites Hotel eröffnen. Ja, wie unterstützt das jetzt mein Modell? Und ich glaube, unsere Erklärung ist, in allen drei Modellen insbesondere auch die neuen Use Cases schwer umsetzbar, weil die Belegung eines Raums implizit durch die Existenz einer Buchung ausgedrückt wird, ja, und die Belegungszeiträume eines Raums nur implizit in den Buchungen bekannt sind. Und wenn ich da jetzt, also ne, wir kriegen das alles hin. Wir kriegen das da reingedrückt in dieses Modell, diese Use Cases, aber es wird halt echt die Hölle. Und wenn ich das mache, dann entsteht Legacy Software. Okay, und dann haben wir nochmal nachgedacht und haben gesagt, okay, wie haben die das denn früher gemacht? Und da lag irgendwie an der Rezeption so ein großes Buch und da waren die Räume drin und da waren die Daten drin. Und dann wurde mit Textmarker eingetragen, welcher Raum von wann bis wann belegt ist. So, und wenn ich das Ganze dann implementiere, könnte das so aussehen. Ich bin mir sicher, einige von euch haben andere Ideen. Das ist auch erstmal fein für den Moment. Aber ich habe halt hier in der Mitte diese, wir haben es Hotel Occupancy genannt. Ja, weiß ich nicht.
Hat vielleicht der Domain-Experte auch noch ein Wort mitzureden?
Ja, können wir nochmal drüber nachdenken. Und was einem dann auffällt, ist, ich habe da plötzlich so eine Trennung. Ne? Also ich habe irgendwie hier drüben meine Räume und da könnte ich zum Beispiel gucken, dass ich passende Räume finde zur Anfrage des Kunden. Einer unserer Use Cases war ja, ich habe unterschiedliche Raumausstattungen und der Gast möchte eine bestimmte Art von Raum haben. Das könnte ich hier links verorten. Da könnte eine Liste von Räumen rauskommen, die auf die Kriterien des Gastes passen. Und damit könnte ich dann gucken, welche sind denn jetzt frei in meinem Belegungsplan. Und wenn ich den gefunden habe, dann kann ich halt buchen. Und das mache ich dann hier drüben mit meiner Buchung. Vorteile dieses Modells. Wir haben plötzlich eine explizite Modellierung von Belegungen von Räumen und der Verbindung zu Buchungen. Und wir können zum Beispiel auch mehr als nur, also es ist nicht mehr implizit durch einen Zeitraum gesagt, dass das Zimmer gebucht ist, sondern ich kann da auch ranschreiben, was in dem Zeitraum ist, indem ich zum Beispiel verschiedene Zustände verwende. Ich könnte einfach einen zweiten Belegungsplan daneben legen und hätte ein zweites Hotel. Genau, das Suchen von Zimmern im Belegungsplan lässt sich auf eine Teilliste einschränken. Das hatte ich eben schon gesagt, dass ich das mit den Räumen machen kann. Und damit lässt sich auch ganz einfach die Stammgastfunktion abbilden. Okay, alles schön, alles gut. Naja, also ganz umsonst kommt das nicht. Ne? Also wir haben irgendwie, wir müssen uns grundsätzlich dieses Modell aufsetzen. Ich habe es Aufsetzen des Spielfeldes genannt. Da müssen wir irgendwie ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken. Das ist vielleicht ein Stück komplexer als vorher. Und ich habe plötzlich Synchronisierungsthemen. Ne? Also zwischen den einzelnen Bereichen, da fliegen plötzlich Nachrichten hin und her. Und da muss ich irgendwie für Konsistenz sorgen, damit nicht irgendwie plötzlich zwei Leute im gleichen Raum nebeneinander aufwachen.
Die das nicht vorhatten.
Die das nicht vorhatten, ja. Frage, ist es das beste Modell? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Es kommen bestimmt noch Use Cases um die Ecke, wo auch dieses Modell nicht funktioniert. Und ich bin mir sicher, jeder von euch hat vielleicht auch noch andere Ideen für Modelle. Aber man sieht vielleicht mal so ein bisschen die Iteration in Richtung der Fachdomäne. Eine Frage.
Ja, eigentlich eine Anmerkung. Ich würde sagen, es ist das einzige Modell, das überhaupt in der Lage ist, die nötigen Invarianten auszudrücken. Ne? Also Doppelbelegung vermeiden oder das. Ne? Das hatte ich ja mit diesen ganzen anderen, ja, es sind irgendwelche Listen und die haben irgendwelche Werte. Kann ich das doch gar nicht machen.
Ja, und trotzdem.
Man muss halt viel prüfen. Ne?
Ja, und trotzdem halte ich es für wahrscheinlich, dass es nicht das beste und das letzte Modell ist. Zum Beispiel sind wir mal gefragt worden, warum hat denn eigentlich euer Belegungsplan noch Monate und Jahre und sowas? Könnt ihr doch eigentlich auch ohne machen. Ja, und zack, schon wieder irgendwie eine Überlegung. Ist das jetzt besser als das andere? Hängt wahrscheinlich vom Use Case, von persönlicher Präferenz ab. Damit kommen wir zum Fazit und sind sogar fast in time.
Ja, so, also. Ja, für das Fazit lassen wir auch Eric Evans nochmal zu Wort kommen, der sagt, this kind of design is difficult. You can't just choose an look at an enormous system and say, let's make this supple. You have to choose targets. Und er sagt auch, du kannst nicht alles auf einmal machen, pick away at it. Hier, manche Aspekte wirst du sehen, die du rausziehen kannst und die du abtrennen kannst oder dass du eine bestimmte mathematische Konstruktion wiederfindest. Zieh die raus und mach dein existierendes System ein kleines Stückchen kleiner und dann schau dir das nächste an und mach es wieder ein kleines Stückchen kleiner. Ja? Also es ist die übliche Geschichte, wie isst man einen Elefanten, ein bisschen zur Zeit. Alte große Systeme haben lange gebraucht, bis sie groß und alt geworden sind und es braucht auch wieder lange Zeit, bis sie wieder klein und elegant sind. Und dann sagt er zum Schluss, Supple Design has a profound effect on the ability of software to cope with change and complexity. It often hinges on quite detailed modeling and design decisions. The impact can go beyond a specific modeling and design problem. Und ja, das als Ermutigung. Es lohnt sich, diese Energie zu investieren und da wirklich dran zu arbeiten, auch wenn man ein großes altes System hat und denkt, ach Gott, kann man eh nichts machen. Nee, stimmt nicht. Klein, 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 Schrittchen für Schrittchen kann man doch noch was machen. Okay, das waren wir oder sind wir immer noch. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und euch vielleicht eine kleine neue Erkenntnis gebracht. Vielen Dank. Und ja, damit beschließen wir die Konferenz, vermute ich.
Gibt es noch Fragen?
Ja. Ja, ich habe die letzten Jahre genau mit solchen Systemen gearbeitet, mit Service, Repository und so weiter. Und was ich gemerkt habe, ist, dass ein Teil der Entwickler sich damit wohlfühlt und gesagt, alles ist in der Besteckschublade. Und gerade vor einer Woche war so eine Diskussion, da haben wir eine Besteckschublade für Validatoren, die ein extra Paket ist, die ich getrennt deployen kann. Aber alle, über alles. Und wo dann, das sollte doch eigentlich anders sein. Ja, aber dann haben wir ja jetzt zwei Pattern und dann wissen wir ja gar nicht, wo was ist, wenn wir das jetzt anfangen umzubauen. Und habt ihr die Ideen, wie man das den Leuten schmackhaft macht?
Ja, das ist schwierig, denke ich. Also man muss natürlich, sag ich mal, wenn man dem Team jetzt so eine Veränderung aufzwingt, ja, und die meisten sind dagegen, dann wird es auch nichts. Ja. Also weil dann brechen die sofort wieder daraus aus und verfallen in ihr gewohntes Muster. Und ich glaube, ich kann
nicht. Manche ist es egal, manche sagen, ja, das eigentlich wäre schon besser und andere sagen, nee, ich will eigentlich wissen, dass es so war wie immer. Und
also ich hatte tatsächlich gerade vor einer Woche eine spannende Situation mit einem Werkstudenten, der eine komplett neue Funktionalität implementiert hat. Er sagte, er weiß nicht so genau wohin und hat es erstmal alles ins Base Package geschmissen. Und dann sah man da genau seinen Service, sein Repository, seine Entity. Und dann fragte er, ja, aber bei allen anderen Fachlichkeiten ist es doch anders. Dann sage ich, ja, wenn du dich jetzt an die existierende Struktur hältst, dann schiebst du das eine dahin, das andere dahin, das andere dahin. Und er sagt, das ist doch total blöd. Jetzt ist mein Code überall verteilt, sage ich. Ja, ja. Siehst du? Also genau sowas kann halt eine Keimzelle dafür sein. Und man muss es, glaube ich, ein Stück weit begleiten, man muss es motivieren, man muss es, glaube ich, auch mehr als einmal motivieren. Mhm. Und genau solche kleinen Veränderungen können, glaube ich, helfen, da in die Richtung zu kommen. Es einfach mal, so wie auch Eric Evans es sagt, mit einem abgrenzbaren Bereich auszuprobieren.
So Übergänge sind natürlich am fragilsten, weil man eben am leichtesten wieder, also entweder das falsche Muster als Vorlage nimmt oder wieder in alte Patterns zurückfällt. Ja, aber ich glaube, man kommt nicht umhin, weil man kann nicht immer alles auf einmal umstellen. Ja, wenn man das könnte, wäre das super, aber im Normalfall sind die Systeme zu groß, um das wirklich so schnell machen zu können. Und deswegen, glaube ich, kommt man nur dahin, dass man die Leute halt begleitet und anregt, da das Beste zu finden.
Super, dann haben wir die Punktlandung geschafft. Ich sehe sehr genau 35.
Aber da war noch eine Frage.
Da bin ich noch drauf, sage ich. Redet ihr mit dem Kunden auch über diese Struktur, die hinterher rauskommt? Ich habe das zwischendurch rausgehört von denen, die Ubiquitous, oh Gott, ich kann es nicht aussprechen, genau. Language, die hörte für mich eigentlich immer so beim API auf. Aber jetzt war vorhin das Beispiel, also ihr habt ja geguckt, wir machen uns ein Bild und gibt es diesen Bewegungsplan. Ne? Sehr, sehr schön, der Papierplan funktioniert am besten. Das ist ja was, das kann man auch mit den fachlichen Anwendern, also mit den Experten, besprechen. Und ist das, andererseits denke ich, hey, wir haben das API und danach ist doch eine Blackbox, das kann die Anwendung auch völlig egal sein, wie das implementiert ist. Und das ist für mich so ein Sprung. Ich war eigentlich immer auf der Blackbox-Seite, sehe aber eben ein, natürlich, dass man über einige Sachen, die eben gesagt wird, eigentlich sehr gut mit den Anwendern sprechen kann beim Modellieren.
Ich würde andersrum fragen, ja. Also wenn ich an der API die Sprache schon habe, die meine Fachexperten verstehen, warum sollte ich es dann in meinem Code anders benennen? Also das ist ja, dann muss ich ja immer im Kopf den Spagat machen und das Mapping machen. Na, und wir wollen versuchen, diese Begriffe möglichst weit reinzuziehen, dass wir wirklich in den Sprachgebrauch kommen und darüber fließend reden können.
Also ich merke auch gerade, ich habe selber den Kreis bekommen, weil das, was wir am Ende gesehen haben, fließt ja zurück ins API erst.
Ja,
wenn ich den Bewegungsplan habe, kann es einen Parametertyp Bewegungsplan geben. Okay, also von daher habe ich nicht ganz zurück an den Mittelvortrag gedacht.
Und es geht auch nicht darum, den Anwendern den Code zu zeigen. Es gibt Anwender, mit denen man das machen kann. Ich war mal in so einem Projekt, da waren die Anwender sehr technisch ausgebildet. Und den konnte man durchaus Code zeigen, aber im Normalfall ist das nicht so. Aber was passiert ist, sprichst du eine Fremdsprache. Kannst du in der Fremdsprache genau exakt alles so ausdrücken, wie du es in deiner Muttersprache kannst?
Auf gar keinen Fall.
Das können wahrscheinlich die allerwenigsten. Das heißt, es gibt immer so ein bisschen so einen kleinen Gap, so einen kleinen Glitch. Ja? Und genau das passiert auch, wenn wir im Code mit den Anwendern reden und im Code eine andere Sprache verwenden. Es ist immer die Gefahr, dass es ein Mismatch gibt. Ja? Dann steht im Code, der Benutzer, habe ich gerade, wer hat das gesagt? Heute noch irgendwer? Es hieß Member und im Code stand dann User. Wer war denn das? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwann kam das heute vor. Da habe ich noch gedacht, ah ja, genau, das. Ja? Und ist es dann wirklich... Ist es das Gleiche? Ja, man fragt sich das immer wieder. Ist das jetzt die Klasse, die ich anfassen muss, wenn der Anwender von Member redet? Oder habe ich vielleicht doch irgendeine andere noch übersehen? Oder manchmal habe ich vielleicht noch User und Client und noch irgendwas. Und ja, welche ist es denn jetzt und so? Ja, und wenn einfach der Name wenn der Name der gleiche ist, ja, dann ist das unmittelbar klar. Und ich muss nicht mehr im Kopf dieses, ach, das war gemeint.